Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende auch ich euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Genau, soweit. Und dann komme ich mal hier hoch, dann könnt ihr mich alles sehen. Ja, irgendwie kriege ich das mit dem Beamer heute Morgen nicht hin, sonst drückst du von hinten. Oh, das ist sehr... Kann man das überhaupt erkennen? Gerade soeben noch. Ja, ihr seht da die Jünger, die schauen ganz ängstlich zur Tür. Die sind hinter verschlossenen Türen, ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, das Bild. Das ist KI-generiert übrigens. Sieht eigentlich sehr gut aus, wenn nicht so viel Sonne scheinen wird. Das soll einfach ein bisschen darstellen, dass die Jünger wirklich Angst hatten. Es kann sein, die haben jetzt nicht alle auf die Tür gestarrt, aber wenn man mal in die Texte reingeht, ist man erstaunt, wie die Jünger so in dem Moment drauf waren. Ja, ich war echt erstaunt, weil ich dachte immer, ja, die Jünger sind so die Heroes, ne? Aber wenn wir da mal näher reintauchen, werden wir feststellen, dass die Jünger echt die Hosen voll hatten. Und das betont auch der erste Vers vom Text. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Das ist der Vers 19. Sie hatten also wirklich Angst, die Männer. Und es war nicht ganz unbegründet, dass sie Angst hatten, ja. Denn wenn man mal bedenkt, Jesus hat das zum Teil angekündigt, ja, dass echt Verfolgung auf sie wartet. Alle Jünger sind umgebracht worden, bis auf Johannes, ja. Das kam aber erst später und deswegen hatten die schon eine gewisse berechtigte Angst, ja. Ihr müsst euch vorstellen, ihr Meister war plötzlich weg und dann die erste Begegnung, die überhaupt irgendjemand mit Jesus hatte, war Maria Magdalena. Die hatte ja 7 Dämonen, da habe ich letztes Jahr Ostermontag drüber gepredigt, vielleicht erinnert ihr euch noch schwach. Aber die Bibel beschreibt uns, dass sie ihr nicht wirklich geglaubt haben. Das war eine Frau und Frauen waren nicht so angesehen wie Männer damals. Da gab es keine Gleichberechtigung. Die Frauen hatten keinen leichten Stand. Und dennoch war sie die erste Verkündigerin. Aber die Jünger, das schreibt hier die Bibel auch, das könnt ihr zum Beispiel in Markus 16,11 lesen, da sagt die Maria Magdalena: Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Aber die Jünger glaubten ihr nicht, schreibt Markus. Und sie war noch irgendwo so ein Stück weit traumatisiert, muss man sagen, ja. Der Judas, der aus ihrer Mitte war, hat Jesus verraten, das war schon mal eine heftige Nummer, ja. Und dann überlegt mal, der hat sich dann umgebracht, der hat Suizid gemacht. Schon krass. Auch Matthäus 28,17, ja, vor der großen Missionsbefehl ausgesprochen wird, ist Jesus ihm begegnet. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder, die Jünger. Einige aber hatten Zweifel, obwohl sie ihn schon gesehen hatten. Man muss sagen, es war so ein bisschen Angst, Rückzug, Unsicherheit hinter diesen Türen. Und die Furcht vor den Juden insgesamt durchzog das ganze Neue Testament. Es drohte immer der Synagogenbann. Selbst der blinde Junge, ja, der geheilt worden ist, der von, ich sag mal, von Geburt an blind war, den haben sie ausgeschlossen aus der Synagoge, weil er sein Zeugnis da abgelegt hat, dass Jesus ihn geheilt hat. Also die waren da nicht ganz zimperlich mit Ausschlüssen. Johannes 16, Vers 2 schreibt: Denn man wird euch aus der Gemeinschaft des jüdischen Volkes ausschließen. Ja, es wird so weit kommen, dass man meint, Gott einen Dienst zu erweisen, wenn man euch tötet. Und vielleicht fielen ihnen gerade diese Verse auch ein, ja? Und ihr müsst überlegen, die Jünger haben ja eigentlich richtig viel erlebt. Die haben Zeichen erlebt, die haben Wunder erlebt, die haben auch Ankündigungen bekommen, dass Jesus sterben wird und auferstehen wird. Und trotzdem, Sind sie im Zweifel? Sind sie geängstigt? Und manchmal geht es auch uns so, ja, wir können 30, 40 Jahre gläubig sein und trotzdem hast du manchmal Angst vor irgendwelchen Situationen, vor Krankheiten, vielleicht vor der Zukunft. Vielleicht bist du auch manchmal gefrustet, ja, weil das Leben nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Vielleicht hast du auch manchmal Angst, die Kontrolle zu verlieren. Manche haben sogar Angst vor ihrer Berufung. Es gibt unterschiedliche Situationen, wo wir einfach Jesus aus den Augen verlieren. Und da sind auch bei uns gewisse Türen verschlossen. So wie die Jünger schauen wir auf irgendwelche Ängste oder irgendwelche negativen Umstände und vergessen ganz, eigentlich ist Jesus schon auferstanden. Er hat den Tod besiegt, ja. Gott ist gut und er meint es auch gut mit uns. Er hat den Sieg errungen an Ostern. Aber manchmal sind wir da einfach in innerlichen Widersprüchen und haben das nicht so vor Augen, was er wirklich für uns getan hat. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Jesus kommt nicht erst, wenn dein Glaube total stark ist, ja, wenn du super gut drauf bist, ja, dann will er dir begegnen. Nein, er begegnet den Jüngern genau in ihrer Angst, ja. Er kommt einfach in ihre Mitte. Jetzt kommen wir zum nächsten Bild. Und da seht ihr, sie schauen jetzt auf Jesus. Jesus kommt durch die verschlossenen Türen. Und in deinem und meinem Leben ist es so, weil Jesus auferstanden ist, ja, ist er allgegenwärtig. Er ist da, auch in schwierigen Situationen, auch wenn wir ihn nicht fühlen können, ja, wenn wir von Angst übermannt sind. Ja, Jesus sagt das auch, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und er ist da, er möchte, dass wir wieder neu auf ihn schauen, ja, auf das, was er am Kreuz vollbracht hat. Er hat am Kreuz nämlich diesen Tod und die Angst und all das dort besiegt. Jesus ist nicht begrenzt, er ist wirklich auferstanden. Das kann man jetzt auf dem Bild nicht ganz sehen, aber er zeigt dort auch seine Wunden, die er hat. So dass sie wirklich sehen, er ist wirklich der Gekreuzigte und der Auferstandene, dass es da keine Zweifel gibt. Und sein erster Satz, den er sagt, ist Friede mit euch. Und das ist nicht nur eine Grußformel, ja, man hat ja Shalom gesagt zueinander, sagt man heute noch teilweise in Israel, sondern dieses Friede mit euch hat eine ganz tiefe Bedeutung. Aber erstmal finde ich stark, er kommt nicht mit Vorwürfen, ja. Er kommt nicht, warum habt ihr Angst? Oder warum glaubt ihr denn jetzt nicht? Was ist denn mit euch los? Petrus, du hast mich verraten. Das geht gar nicht. Oder warum seid ihr bei meiner Verhaftung alle weggerannt? Einer ist sogar nackt weggerannt, vor lauter Panik. Hat er seine Kleidung fallen lassen, ja. Nein. Er macht uns keine Vorwürfe. In Johannes 3,17 steht, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Also er ist nicht gekommen, um uns Vorwürfe zu machen. Boah, warum lassen wir uns jetzt von dieser Angst so überwältigen, ja? Warum haben wir jetzt wieder völlig ins Fettnäpfchen gegriffen? Warum waren wir jetzt nicht liebevoll? Er hält uns gar nicht das ganze Negative vor, was vielleicht auch zwischendrin im Alltag so passiert. Sondern er sagt, er bringt Frieden mit sich. Und dieser Friede, der kommt mehrmals im Text vor. Wenn wir den ganzen Text lesen würden, ich habe jetzt nicht bis 29 gemacht, wie ich wollte, kommt es insgesamt dreimal vor. Friede mit euch. Und dieses Friede mit euch geht wesentlich tiefer, als wir denken. Und Jesus will Frieden in unser Leben bringen. Er will uns nicht anklagen. Wir sind schnell dabei, als Christen einander anzuklagen, die Fehler zu sehen. Aber Jesus will nicht anklagen, sondern er will uns Frieden schenken. Frieden bedeutet Versöhnung mit Gott natürlich als allererstes. Auch wenn du dich manchmal verdammt fühlst, weil du nicht alles richtig machst. Und dennoch, du bist versöhnt mit ihm. Und wenn so negative Gedanken kommen, es ist immer vom Feind, der uns angreifen will, der uns niederdrücken will, der uns schlechte Laune machen möchte. Der Ankläger der Brüder ist der Teufel. Das ist nicht Jesus. Jesus ist unser Anwalt. Und ich möchte euch mal ein paar Texte vorlesen, die es hier gibt zum Frieden. Johannes 14,27. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den niemand den euch sonst niemand in der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Wisst ihr, da wo wir Gott begegnen, da ist Frieden. Und er ist schon da, ja, in allen Situationen, auch wenn wir uns echt nicht gut fühlen, wenn sich Jesus weit weg fühlt, er ist dennoch da. Er ist der Friedefürst und er möchte dir Frieden geben. Johannes 16,33, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt besiegt. Ja, also er ist ganz nüchtern. Er weiß, dass unser Leben nicht unbedingt nur Zuckerschlecken ist, ja. Aber er ist der Friedefürst. Und das ist was Übernatürliches, wenn wir in schwierigen Situationen, wenn wir da Frieden behalten können. Das ist ein Zeugnis in der Welt. Das ist etwas, was wirklich leuchten wird, wo Jesus durch uns leuchtet, wenn wir zu diesem Frieden wieder neu zurückkehren. Wir verlieren den ab und zu mal. Das ist kein Problem. Auch für die Jünger. Das war kein Problem für Jesus. Er hat sie nicht angeklagt. Aber er möchte, dass wir immer wieder neu diesen Frieden in unserem Leben erfahren. Sogar in 4. Mose 6, 26 steht, der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Jesaja 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Das Friedensreich hat mit der Auferstehung Christi begonnen. Es ist also kein oberflächliches Alles wird gut, sondern dieser Friede kommt durch seine Wunden. Und deswegen zeigt Jesus ihnen die Nägelmale, die durchbohrte Seite. Ostern ist eine wunderbare Botschaft, ja. Jesus ist auferstanden, wir haben durch ihn das ewige Leben, wir haben durch ihn eine Überwinderkraft bekommen und vieles mehr. Aber es gab einen Karfreitag. Ostern, vor Ostern kommt immer Karfreitag. Dieser Friede ist nicht billig gewesen. Dieser Friede, er hat ihn einen großen Preis gekostet, ja. Gott selber wurde Mensch und ging ans Kreuz. Findest du in keiner Religion. Das ist echt, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Das ist wirklich was Besonderes. Ein Gott, der sich so erniedrigt und sich ans Kreuz schlagen lässt, sich anklagen lässt mit falschen Anschuldigungen, und so grausam auch stirbt für uns. Es ist ein Frieden, der einen echt hohen Preis gekostet hat. Und deswegen sollten wir diesen Frieden auch immer wieder in Anspruch nehmen und immer wieder zu dem Friedefürst kommen, der uns Frieden schenken kann. Ja, und dann kommt schon Folie 4. Wo du eine Begegnung mit Gott hast, da kannst du zum Zeugen werden. Nämlich Vers 21b sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch jetzt. Und das fand ich wie so eine Entdeckung, ja. Die Ostergeschichte ist in allen vier Evangelien ja zu lesen, ganz klar. Ist eine ganz zentrale Sache natürlich. Aber wisst ihr, was zu allen vier Evangelien gehört? Und zwar der Missionsbefehl. In allen vier Evangelien findest du direkt den Zusammenhang, ist die Osterbotschaft da und dann kommt die Sendung. Also wer Jesus begegnet ist, der hat immer auch einen Auftrag, einen evangelistischen Auftrag, das weiter herauszutragen zu seinen Nachbarn, seinen Verwandten und so weiter. Der Klassiker in Matthäus, ich lese es euch mal vor, und übrigens, das habe ich vorhin schon erwähnt, ja, der Klassiker Matthäus 28, 19 folgende, davor steht, die Jünger zweifelten. Also wisst ihr, die Jünger haben einen irren Auftrag gekriegt, ja, die Welt zu evangelisieren, ja, das Christentum zu etablieren. Und das waren eigentlich nicht die Heroes, ja. Die zweifelten noch, obwohl Jesus da war, sie fielen vor ihm nieder. Einige zweifelten, ja, das schreibt auch Matthäus. Und dann kommt trotzdem der Missionsbefehl. Trotz unserer Schwachheit kommt der Missionsbefehl. Gott weiß, dass wir schwach sind. Deshalb geht hinaus, müssen wir hier anfangen. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Ja, weil er auferstanden ist. Und weil er die Power hat, ja. Deshalb geht hinaus, in die ganze Welt und ruft die Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin bei euch, bis das Ende der Welt gekommen ist. Und ist es nicht stark, ja? Diese Jünger, die so viel Angst hatten, ja, die gezweifelt haben an seiner Auferstehung, die der Maria nicht glauben konnten, die sind berufen, nun das Evangelium in die ganze Welt hinauszutragen. Und so wisst ihr was? So haben wir auch keine Ausrede mehr. Und manchmal geht's uns so, wir sind nicht bereit und die Deutschen haben keinen Bock aufs Evangelium und ich habe denen das schon erzählt und es bringt alles nichts. Und wisst ihr was? Und trotzdem, wir sind Gott begegnet, wir haben was zu sagen. Das dürft ihr echt nicht vergessen. Und was ich euch auch sagen möchte, das ist echt irgendwie auch ein bisschen herztouching. 27 Menschen in Deutschland bringen sich täglich um, begehen Suizid. Es gibt viele verzweifelte Menschen da draußen. Und es ist gut und wir haben Licht und wir haben einen Trost für Menschen und wir haben wirklich was zu sagen. Das ist übrigens alle 55 Minuten ein Mensch. Und es sind nicht Menschen, heute wird das ja so modern, wenn du Krebs hast und Wahnsinnsschmerzen hast, dann kannst du dich irgendwo dir eine Todesspritze geben lassen. Ja, das wird ja jetzt immer mehr, das kommt. Aber das sind in der Regel 85% von Menschen, die wirklich verzweifelt sind. Manche nehmen auch Drogen, aber viele haben Depressionen, haben einen Menschen verloren, sind einsam. Dabei gibt es einen Gott, der wirklich Hoffnung ins Leben bringen kann. Und es ist gut, wenn wir einfach Zeugnis geben. Bei mir ist eine Nachbarin in der Gegend und die schreibt ständig, postet die irgendwas im Internet. Und ich sehe das dann immer und ja, und oft sage ich dann irgendeine politische Äußerung. Aber dann habe ich mir überlegt, nein, ich habe eine Hoffnung in mir. Und eigentlich bin ich verpflichtet, Hoffnung zu bringen. Nicht über Politik zu reden oder sowas. Ist gar nicht unser Auftrag. Zumindest nicht unser erster Auftrag. Nein, unser erster Auftrag ist, Hoffnung zu bringen. Und dann habe ich ihr was von Gott erzählt. Weil sie hat mir dann erzählt, sie hat 4 Kinder und der Sprit wird immer teurer. Sie postet das auch ständig. Ja, im Augenblick ist es ja bei 2,50 schon der Diesel. Knapp 2,50 und sie schreibt dann, sie weiß langsam echt nicht mehr, wie sie dann, wenn auch die Lebensmittel jetzt noch teurer werden durch den Diesel, dann weiß sie echt nicht mehr, wie das weitergehen soll. Und ich habe ihr Hoffnung gemacht. Ich habe ihr gesagt, man kann beten, man kann eine Hoffnung haben. Und die hat positiv reagiert. Ich war völlig erstaunt, ja. Und ich glaube, wir müssen uns ein bisschen aufmachen, uns kreativ ein bisschen was einfallen lassen. Wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Vielleicht können wir das mal machen vor den großen Feiertagen, dass wir vielleicht mal statt einer Bibelstunde sagen, wir treffen uns hier, ich kaufe mal ein paar Sachen ein, ein paar schöne Karten, wo man einen ermutigenden Vers hat aus der Bibel, wo man noch was Süßes dran klebt und vielleicht noch was draufschreibt, ja, frohe Ostern wünscht oder gute Weihnachten, ja, oder irgend sowas. Vielleicht macht man sogar noch 5 Euro dran, wenn man genug Geld hat. Muss man nicht. Was Süßes ist auch schon toll. Und dann beten wir hier für die Leute, die diese Karte bekommen. Und dann schenken wir ihnen einfach so was Ermutigendes. Und ich glaube, wir müssen uns ein bisschen was einfallen lassen, weil Leute, die, wenn die ein Geschenk bekommen, das nehmen die in der Regel immer an. Und man kann Postboten was schenken, man kann der Müllabfuhr was schenken, man kann den Leuten an der Kasse beim Aldi was schenken. Es gibt unzählige Möglichkeiten beim Arzt, ja, den Leuten, die hinter dem Desk da stehen. Und ich glaube, wir müssen einfach kreativ werden. Weil wisst ihr, ich teile immer Eier meinen Kunden aus und ich mache das schon seit 10 Jahren. Ich fahre immer Eier aus. Und ich habe jetzt noch, ich kann dir genau die 2 Kunden aufzählen, die mir was zu Ostern geschenkt haben und die großzügig zu mir waren. Und ich habe die jetzt noch positiv in Erinnerung. Das waren Menschen, die sind großzügig. Wisst ihr, und wir Christen, wir haben in der Welt ein bisschen ein negatives Bild. Die Leute denken an große, kalte, leere Kirchen, ja, die denken an Missbrauchsfälle, ja, die denken an alles Mögliche. Aber nicht daran, dass Christen großzügig sind, dass Christen lieben können. Und ich glaube, wir müssen uns wieder aufmachen. Und ich würde das hier demnächst mal anbieten. Vielleicht statt einer Bibelstunde müssen wir nochmal besprechen mit Frieda und so, wie wir es machen könnten und dann für die Leute beten. Und einfach da den Leuten was schenken. Und wisst ihr was? Das behalten die jahrelang in Erinnerung. Das vergessen die nicht. Und das Bild prägt sich mal um, dass Christen liebevoll sind, dass Christen großzügig sind, dass Christen Hoffnung haben. Wie schön ist es, wenn wir das Bild der Gesellschaft da mal verändern. Und wenn wir im Kleinen geht's los. Ja, man denkt immer, man kann wenig ausrichten. Aber wenn jeder ein bisschen was macht und wenn wir uns da aufmachen, es wird sich was verändern. Und die Welt braucht mehr und mehr Hoffnung. Das seht ihr alle. Ja, die Preise gehen hoch, die Inflation geht hoch und was sonst noch alles kommt, wissen wir nicht. Genau, und jetzt will Werner uns noch was Ermutigendes erzählen, wo er evangelistisch was Cooles erlebt hat. Und ich finde es einfach gut, wenn ihr evangelistisch was erlebt, erzählt mir das einfach. Ich würde das gerne in der Moderation vielleicht einbauen oder im Gottesdienst, also in der Predigt auch einbauen, weil ich finde, das ermutigt einfach, wenn wir hören, Leute sind eben doch auch offen, nicht nur zu.
Ja, hallo. Also Gott kennt jeden Menschen, unsere Gedanken, also nicht nur unsere Gedanken, sondern auch die Gedanken und Herzen der Menschen, die wir ihn noch nicht kennen. Und Gottes Wille ist, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und dazu will er uns benutzen. Und das war bei mir vor genau einer Woche. Da habe ich in der Bienenzeitung Anzeige gelesen, dass da einer was verkauft. Und habe gedacht, oh ja, das kann ich brauchen, rufe ich an. Ja, ich soll vorbeikommen. Das war ein Mann mit 88 Jahren. Habe den noch nie gesehen, Bietigheim Bissingen. Und habe das dann von ihm gekauft. Und Molde waren schon beim Verabschieden. Und dann sagt er mir, dass seine Frau gestorben ist. Und er hat im Prinzip mit dem Leben abgeschlossen. Also seine Frau ist gestorben, der verkauft die Sachen und bereitet sich mehr oder weniger vor. Und hat ihn gefragt, und das kam so. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Menschen, denen mir begegnen, jetzt vielleicht auch gerade durch die Anzeige, ich denke, da hat Gott auch seine Hand im Spiel, dass wir in Kontakt kommen mit den richtigen Leuten, wo er irgendwie sie hat. Und dann haben gefragt, ja, wenn seine Frau gestorben ist, habe ich gefragt, ob er, also mit 88 Jahren ist er auch nicht gerade der Jüngste so, habe ich gefragt, wenn er wird ja irgendwann auch mal sterben, ob er weiß, wo er hinkommt. Das sagt er, nee. Das sagt er, das kann man aber wissen, es gibt zwei Möglichkeiten. Aha. Ja, dann haben das kurz erzählt. Und der war eigentlich immer, es war ein netter Mensch, gell, und war eigentlich auch offen, und dann haben das gesagt, dass Jesus ihn liebt, bedingungslos, ja. Und das, was gibt, was zwischen ihm und Gott steht, und das ist die Fehler, wo man hat. Dann habe ich gesagt, ich habe schon viele Fehler gemacht. Und habe gesagt, er wahrscheinlich auch, ja, ich habe schon viele Fehler gemacht. Das hat er schon gesehen. Und habe gefragt, ja, was mit den Fehlern passiert, wenn wir vor Gott stehen, weil jeder wird mal vor Gott stehen. Und ich sage, nö, das weiß er nicht und so. Und habe mal gesagt, dass die Fehler, die wir gemacht haben, ja, vor Gott, ja, also wir uns rechtfertigen müssen. Und dass es nur eine Möglichkeit gibt, dass wir die Fehler losbekommen. Durch das, was Jesus getan hat. Und habe gesagt, am Freitag ist gar Freitag. Ja, das weiß er. Und habe gesagt, ja, wie man die Fehler losbekommen kann. Ja, dass man das halt annimmt, was Jesus für uns getan hat. Und Gott sei Dank habe ich dann im Auto so Heftchen gehabt. Und habe gesagt, ja, das kann man nicht durch Geld bezahlen, dass man die Fehler losbekommt, oder durch gute Taten, sondern nur durch das, was Jesus für uns getan hat. Und das ist ganz einfach. Dann habe ich gefragt, ob er das weiß, wie das geht. Und dann sagt er, nee. Und dann habe ich gesagt, da ist er schon 88 Jahre, müsst langsam wissen. Und dann haben gesagt, ja, da gibt es so ein Gebet, wo man da sprechen kann. Wenn man das von ganzem Herzen betet, dann wird man rettet. Einfach so, so macht es Gott. Aha. Na, fragt er, ob er das Heftchen haben kann. Er sei Rentner, jetzt hat Zeit. Dann hab's ihm geschenkt. Jetzt ihm sowieso geschenkt. Aber noch frag ich umso besser. Und dann, ja genau, und dann bin ich gegangen. Und gestern habe ich ihn jetzt angerufen, habe seine Telefonnummer noch gehabt und habe gefragt, ob er das Gebet gesprochen hätte. Da sagt er, ja, das hätte er gesprochen. Ja, und wie geht's dann weiter? Dann habe ich gesagt, ich hätte noch ein Heftchen. Zu Ostern, weil das Ostern hat ihn interessiert, ein Karfreitag so, und da gibt es ein Heftchen vom Rainer Bunke, er ist auferstanden. Dann habe ich gesagt, ich habe noch so ein Heftchen, um das schicken soll. Und dann sagt er, ja, klar, kann ich schicken, gerne. Er hat das Heftchen schon gelesen und das wird auch gern lesen. Und das schicke ich ihm jetzt zu. Und dann habe ich ihm gesagt, der nächste Schritt ist wichtig, dass er in eine Gemeinde geht. Weil allein Single sein, Christ sein, das geht nicht. Und habe ich bei Gradle, kann man da Gradle Maps, kann man gucken, wo eine Gemeinde in Bietigheim-Bissingen ist. Und direkt in Bietigheim-Bissingen, 9 Minuten von da, wo wohnt, ist eine Gemeinde. Wir haben gesagt, das ist der Schick, die Adresse von der Gemeinde. Und da kann sich das mal anschauen. Ja, das macht er gerne. Und wisst ihr, mit 88 Jahren, er hat nicht mehr viele Jahre vor sich. Vielleicht noch 10, wenn es gut geht. Auch das ist dann schon optimistisch mit 98. Und der Mann, der war, also der hat kein Wort dagegen gesagt, gegen das, was ich ihm alles gesagt hätte. Und es war wie bestellt und nicht abgeholt. Und ich denke, so gibt es einfach Menschen, die warten auf die Wahrheit und das entscheidet dann über letztendlich über seine Zukunft, dann über die Ewigkeit und die ist real. Gell? Und der war dankbar, hat sich bedankt, A, wo ich ihm das gesagt habe, B, dass ihm das geschickt hat und so, dass man sehen, wie es weitergeht.
Ja, man muss sich einfach trauen, ne? Mehr als ablehnen können sie uns nicht. Im Augenblick ist es ja auch noch erlaubt zu evangelisieren. Das ist richtig stark, das Zeugnis. Ja, und was Jesus auch noch sagt, in Lukas 10, Vers 16, wer euch hört, der hört mich. Das ist doch auch stark, oder? Also du bist nicht der Redende, sondern Gott selbst redet durch dich. Oder Jesus redet durch dich. Und dann geht's in Vers 22 weiter. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Ja, also hier seht ihr schon die erste Heiliggeist-Ausgießung im Prinzip, ein Stück weit. Hier wird noch nicht von den Gaben gesprochen, aber um zu evangelisieren, brauchen wir den Heiligen Geist. Und das haben die Jünger auch gebraucht. Aber interessant hier ist an dieser Stelle, das steht hier nur an dieser Stelle so im Griechischen, dass er praktisch ihnen den Odem Gottes eingeblasen hat. Und das wird also im Neuen Testament nirgendwo anders benutzt, außer Johannes benutzt es hier an dieser Stelle. Erst im 1. Mose findet man das Gleiche, von der griechischen Übersetzung her, 1. Mose 2,7. Und er blies ihnen den Odem des Lebens in seine Nase. Also durch dieses Einblasen des Heiligen Geistes kam neues Leben in die Jünger hinein. Sie sind von Neuem geboren worden in dem Moment. Ich denke, das war dieser Punkt, ja. Ihr müsst immer denken, das Johannesevangelium, das hebt sich ein bisschen ab von den anderen Evangelien. Johannes hat lange Zeit gehabt, einfach das Evangelium auch nochmal wirklich zu reflektieren. Was ist da wirklich geschehen? Und das schreibt er letztendlich dort, sind sie zu neuen Menschen geworden, ja. Das ist das, was wir bekommen haben, als wir uns bekehrt haben. Und hier haben sie das erlebt, das ist diese Aussprache, ja. Sie wurden zum Leben erweckt, ihr Geist kam ins Leben. So, es braucht also nicht die super Redekunst, sondern es braucht den Heiligen Geist. So, jetzt kommt der letzte Vers, über den bin ich öfter schon mal gestolpert, den finde ich ein bisschen krass. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Also das finde ich ein bisschen krass, ja, dass wir jemanden die Vergebung verweigern können. Aber es ist nicht so gemeint. Das Ding ist wirklich anders gemeint. Das muss man im Kontext lesen. Also wenn du meinst, du hast einen Freibrief zum Schmollen, weil dein Bruder dir auf die Füße gestiegen ist, das ist es gewiss nicht. Wenn ihr Matthäus lest, 70 mal 7 mal soll man seinem Bruder vergeben. Also das kann man schon mal ausschließen. Ja, also wir müssen vergeben. Und es tut uns auch nicht gut, wenn wir bitter sind. Es ist gut, wenn wir schnell vergeben. Ich denke, es geht darum, das Evangelium hat eben einfach die Schuld hinweggenommen. Ja. Und wer das annimmt, wer Jesus annimmt, wer dem Glauben schenkt, dass Christus am Kreuz für uns gestorben ist, da haben die Jünger die Autorität, einfach die Sündenvergebung einfach auch zuzusprechen. Und ich denke, es hat auch einen seelsorgerlichen Aspekt, ja, dass wir einander Vergebung zusprechen können, wenn wir in Sünde vielleicht auch ein bisschen gefangen sind, uns es immer wieder Schwierigkeiten macht, hilft es, ja, zu einem Bruder zu gehen und die Sünden dort zu bekennen, vielleicht auch Rechenschaft abzulegen. Es hilft uns auch, dann eben diese Sünde vielleicht auch leichter zu überwinden. Und dann kann der Bruder uns oder die Schwester uns Sündenvergebung zusprechen. Aber es spricht natürlich hier auch davon, die Sünden eben sind nicht vergeben, ja. Und ich denke generell, ja, es ist schon so, die Güte Gottes führt zur Umkehr, ist ganz klar so, ja. Ich würde immer irgendwo das Evangelium versuchen, sag mal, bedürfnisorientiert zu verkündigen, ja, so dass man erstmal den an der Angel was hat, was die Leute interessiert, ja, vielleicht Sorgenfreiheit, Hilfe, ja, Gott ist bei dir, seine Liebe und so weiter. Aber es gibt manchmal Leute, die kommen auch manchmal in die Gemeinden rein und die hören das Evangelium, die haben es schon sehr, sehr oft gehört und sie halten aber an ihrem alten Lebensstil fest. Ja, sie kommen, weil sie vielleicht Gemeinschaft haben und ist gut, die hören das Evangelium dann eben zum 20. Mal oder noch öfter. Aber es gibt manchmal Momente, wo du auch Leute betreust, die lügen dich vielleicht auch an, du kriegst es raus, die verharren in ihrem alten Lebensstil und die freuen sich halt, dass Christen halt nett sind und sich Zeit nehmen. Aber wisst ihr was, wenn Leute in Sünde so verharren, ist es manchmal auch gut, wir sagen ihnen, du, deine Sünde ist so nicht vergeben, wenn du daran festhältst an deinem alten Leben. Es ist einfach ehrlich und es ist gut, vielleicht dann in dem Moment auch mal zu sagen, es gibt eben nur mal einen Himmel und auch eine Hölle. Ja, wir reden da nicht oft von. Aber manchmal ist es wichtig, dass Leute die Chance haben, da auch aufzuwachen und zu sehen, ich muss jetzt vielleicht auch mal Schritte gehen im Glauben. Oder ich muss mir bewusst machen, dass es vielleicht, wenn ich mal nicht mehr bin, das eben nicht so positiv endet. Der Reinhard Bonke hat mal eine Story erzählt vor 30 Jahren, ich vergesse sie nie, ja. Da war ein junges Mädel, die ist gerne Motorrad gefahren. Und die kam zu dieser Zeltevangelisation und der Reinhard Bonke hat irgendwie ein Gespräch mit ihr angefangen. Und hat ihr gesagt, möchtest du nicht dein Leben Jesus geben? Und sie hat gesagt, nein, sie überlegt noch, sie weiß noch nicht so recht. Sie überlegt, sie kommt morgen wieder. Aber wisst ihr, was passiert ist? Die hat einen Motorradunfall gehabt und kam nicht wieder. Und wie traurig ist das, ja? Und gut, dass er sie zumindest darauf angesprochen hat, ja? Es ist einfach auch unsere Aufgabe, manchmal den Leuten auch die Augen zu öffnen, weil das Leben auf der Erde, wir wissen nicht, wie lange es währt. Aber normalerweise würde ich sagen, die Güte Gottes führt zur Umkehr, die Liebe Gottes. Aber ich denke, so kann man diesen Vers verstehen. Und so muss man ihn auch verstehen, denke ich. Ja, sind wir durch. Für mich war das eine ganz neue Erkenntnis, ja, dass Ostern uns wirklich sendet. Ostern sendet unperfekte Jünger. Weil das wirklich in allen vier Evangelien zusammengehört. Jesus begegnet den Menschen und er sendet sie aus. Ja, sie bekommen Glauben, sie werden neu aufgebaut, ja. Es geht ihnen besser, ja, sie bekommen Frieden und sie sind dann beauftragt, das wieder weiterzugeben. Und ich habe noch einen schönen, ja genau, ich habe davor noch aufgeschrieben, ja, der Vater sendet den Sohn, ja, und der Sohn sendet seine Jünger. Und in dem Sinne sind wir auch gesandt. Und ich habe einen schönen Satz gelesen, den würde ich euch zum Schluss noch vorlesen. In Gestalt eines niedrigen Jüngers kommt Gott selbst zu den Menschen, also durch dich. Ja, also in Gestalt eines niedrigen Jüngers kommt Gott selbst zu den Menschen, also durch dich. Und das lasst ihr auf der Zunge zergehen, ja. Du repräsentierst Gott, auch wenn wir manchmal denken, ja, wir sind nur so kleine Lichter, aber wir haben ein großes Licht in uns und das müssen wir uns echt bewusst werden. Ja, Amen. Ich würde noch ein Gebet sprechen. Jesus, wir danken dir von ganzem, ganzem Herzen, dass es Karfreitag gab, dass du selbst dich hingegeben hast, dass du diesen grausamen Kreuzestod auf dich genommen hast und diese Schmach und diese Gottverlassenheit auch für einen Moment ertragen hast, damit wir dir Gott nah sein können, damit wir frei sein können, damit wir diesen Frieden haben können, ewiges Leben haben können, damit wir jetzt schon eine Qualität des Lebens haben können, die die Welt nicht kennt. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir aber auch, dass wir Gesendete sind. Mit der Begegnung mit dir sind wir Gesendete. Und ich bitte dich, dass du uns neu wieder Mut schenkst, ja, irgendwo unseren Nachbarn, ja, vielleicht was Ermutigendes weiterzugeben. Ich bitte dich, dass du uns Gelegenheiten schenkst, Menschen das Evangelium in irgendeiner Form weiterzugeben. Und ich bitte dich auch, dass du uns als Gemeinde kreativ machst, was wir vielleicht machen können, um die Leute neu zu erreichen. Amen.